das Album ist ja ganz, es ist ja sehr lustig, das Album. Für mich fühlt es sich ganz arg an, weil wir an das Album so rangegangen sind, wie als hätten wir frisch eine Band gegründet und haben wirklich sozusagen jeglichen Lärm von außen versucht, außen vor zu lassen und wirklich nur darauf zu konzentrieren, das zu machen, was uns gefällt. So. So wie wenn du wirklich mit 16 eine Band gründest und du hast eigentlich gar keine großen Ambitionen, sondern es geht nur darum, mit deinen besten Freunden einen Ort zu haben, wo du Bier trinkst und Songs schreibst. Mhm. That's it einfach. Und du schreibst nur die Songs, die dir einfach Spaß machen. Und nur bei denen bleibst du einfach. Alles andere ist dir vollkommen wurscht.
Das heißt, du wechselst dann oft zwischen Schule und...
Und Musik machen.
Und hier im Studio.
Ja, das ist eigentlich der Ablauf unter der Woche. Das ist so mein... das so, ja, so läuft eigentlich genau wie heute. Also ich fahre auf die Schule, manchmal fahre ich kurz nach Hause und esse was. Und dann fahre ich ins Studio. Und dann mindestens ein, zweimal die Woche kommt der Robin.
Ja.
Und entweder tun wir Musik machen oder nur reden. Manchmal tun wir auch nur Bier trinken und uns auskotzen über irgendwas. Ist so sehr therapeutischer Raum hier. Ist für
sehr
alles
angenehm da.
Ja, voll. Es ist, du bist irgendwie draußen, aber bist doch sehr weg irgendwie. Ich finde das auch sehr, bin sehr glücklich, das zu haben.
Das kann man jetzt leider nicht sehen, aber wir sind in der ehemaligen WU.
Genau, so ist es.
Mit Tageslicht.
Mit Tageslicht, genau. Ein Studio mit tatsächlichem Tageslicht.
Und viel Platz eigentlich.
Er ist riesig. Es ist viel zu groß. Also ich hatte jetzt damals so Panik, weil wir diesen Flügel, der da drüben steht, das ist eine Leihgabe, die habe ich mir vor zig Jahren von einem Freund aus der Familie, die aus einem Haus ausgezogen sind, auch kleiner sozusagen geworden sind, den Flügel, dann gesagt, den zahlen sie nicht mit. Dann habe ich gesagt, okay, ich bräuchte eh, wäre saugeil. Und in der alten Wohnung ging sich das noch irgendwie aus. Ja, und jetzt zahle ich den dauernd überall mit. Und ich würde ihn ja gern loswerden. Aber meine Frau besteht darauf, dass der nicht weg darf.
Okay.
Sie liebt das Ding einfach. Und das macht auch Wohnungssuchen, eigentlich suchen wir Wohnung, aber das macht es ein bisschen schwierig, muss ich ganz
ehrlich sagen. Also die Wohnung muss klaviertauglich
ja,
sein.
Ja, genau, das ist ihre Prämisse. Okay. Und ich sage mal, das ist ein bisschen ein Luxusproblem, mein Schatz.
Spielt sie auch?
Nein, gar nicht. Sie besteht einfach nur darauf, dass ich zu Hause spiele.
Ah, okay,
darum
kann ich verstehen.
Ja, darum geht es. Das hat sie geliebt halt einfach. Wir haben dann oft am Abend halt gekocht irgendwie und ein Glas Wein getrunken und dazwischen setzt. Wenn ein Ding zu Hause steht, dann setzt du dich halt auch hin und klimperst dann immer herum.
Naja.
Und das hat sie halt so genossen, dass sie das halt leidet sehr, dass wir das gerade nicht in der Wohnung
haben. Und jetzt ist es da in dem schönen Studio.
Aber sie kommt jetzt eh her, sie malt sehr viel und hat sich da jetzt ihre Ecke ein bisschen hergerichtet.
Ah ja.
Und genau. Und im Sommer ist wirklich sehr nett. Das Studio ist schon geil, weil man eben davor sitzen kann. Im Sommer machst du eine Flasche Prosecco am Abend auf und sitzt da einfach. Das ist schon super. Ich lieb's. Also es muss auch ein Lebensraum sein, finde ich, dort, wo man schreibt und kreativ ist. Das ist mir sehr wichtig. Also ich bin der festen Überzeugung, dass so Räumlichkeiten dich massiv beeinflussen in deinem kreativen Prozess irgendwie. Deswegen kann ich ihn... Es klingt jetzt total abgehoben und Ding, aber ich könnte nicht in so einem Keller hocken und schreiben. Das halte ich nicht aus. Ich würde da echt deppert werden. Ich würde da eingehen. Ich brauche irgendwie Licht oder irgendwas, was draußen ist. Dann schaffe ich es nicht.
Andere brauchen vielleicht genau das, oder?
Ja,
dieses Abgeschottene, wo keine Einflüsse von draußen
sehr
sind.
Guter Punkt,
da hört man ja die Papageien, wenn das Fenster offen ist.
Was
ist das da, weißt du das?
Ja, das ist das Papageienschutzzentrum.
Ah ja, stimmt, das ist das.
Die sammeln also tatsächlich sozusagen entflogene Papageien, die halt in Wien, gibt es ja immer wieder Leute, die Papageien haben und ich glaube, die hauen dann ab oder so oder lassen das Fenster offen.
Oder lassen es absichtlich
offen. Loswerden
wollen vielleicht.
Genau. Und die kümmern sich um die.
Okay.
Und das ist irrsinnig süß. Also das ist
das ein Verein, oder?
Ja, ich glaube. Ja, es ist ein Verein, ja. Und die, das Orge ist, es gibt Uhrzeiten, wo die komplett auszucken. Also es ist eh jetzt dann so die Zeit zwischen so 1 und 3.
Ja.
Da glaubst du, sitzt im Urwald. Also
die, ja, es schaukeln, war ziemlich laut,
ja, die schaukeln sich da so hoch und das, boah, das hat so ein Orgen, die schreien dann so herum. Das klingt richtig bestialisch, aber es hat natürlich, also dadurch kriegt das natürlich auch nochmal so einen eigenen Touch irgendwie.
Also ich habe zu dir früher gesagt, das ist lustig, weil der 9. Bezirk, da kenne ich mich eigentlich wirklich nicht aus. Und dann kommt man daher und das steht ja da wie so eine Raumstation, ja, irgendwie, oder?
Ja.
Und man betritt dann, ja, irgendwie so eine andere, also, ja, wenn man es mal hergeschafft hat.
Ja. Ja, 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 voll. Es ist wirklich, es ist total skurril. Also in der Nacht ist es ja noch skurriler. Ja. Vor allem, da, also wenn die Sonne untergeht, da, dass das ja alles so reflektierende Fenster sind, hast du ja dann wirklich ganze Wände, die einfach in einem kompletten Rot, mhm, einfach vor dir stehen. Mhm. Das ist so absurd. Das schaut dann alles so ein bisschen aus wie, wie heißt denn der Movie mit dem, ach Gott, Harrison Ford, und dann hat es das Sequel gegeben.
Blade Runner.
Blade Runner, genau, danke.
Habe ich lustigerweise, ja, gerade jetzt einmal geschaut wieder, ja, also na, wieder geschaut,
ja,
deswegen.
Ja, ist schon geil. Ich meine, die Fortsetzung ist halt, oh, die dauert halt ewig, was dauert die 3 Stunden, glaube ich.
Dieser Sequel?
Ja.
Das, den kenne ich gar nicht.
Der ist aber wirklich gut.
Ah, okay.
Der ist, also, ich das bin
Blade
ja
Blade Runner 2049,
ja, genau,
oder,
ja,
so.
Ja, ja. Mit dem Ryan Gosling, ja.
Und, ah, ja, stimmt, vor, da, den, ja, kenne ich gar nicht.
Der ist super, also, okay, der ist von der Musik irre.
Ja.
Unfassbar. Also diese Synth-Wende, also mich, weil da muss schon in einer eigenen Stimmung sein, um dir das zu geben. Weil, wie, ja, gesagt, ja, 3 Stunden und es ist halt, pff, so ein Epos und immer diese Synth-Musik, also, ja, es zieht dich schon in einen relativ absurden Raum irgendwie. Aber so fühlt sich das hier manchmal an, ja, wie Blade Runner ein bisschen. Weil es auch so, es ist ja auch gleichzeitig so abgestorben. Also du gehst hier rein und hast eigentlich das Gefühl, es ist total verlassen irgendwie.
Ja, draußen ist total der Wirbel, oder? Ja, auf der, genau, Straße, und dann, ja, kommst du da rein und du, ja, bist irgendwie weg,
ja,
aus Wien.
Ja, voll, genau. Ja.
Ist das so, wenn du jetzt aus Meidling kommend von der Schule, mhm, daherkommst?
Ja.
Ist das auch was du genießt, diese, ja, zwei Welten?
Ja, total. Das ist lustig, sagst, ich habe letztens erst darüber nachgedacht, dass ich das immer brauche, also ich habe das immer schon gebraucht, diese zwei Welten. Also ich habe auch, also ich habe begonnen, Musik zu studieren am Konservatorium und eigentlich gar keine Ambition gehabt, was anderes zu tun. Und dann so nach einem Jahr am Konservatorium habe ich irgendwie gemerkt, dass mir irgendwie ein bisschen was abgeht und habe dann noch Kunstgeschichte daneben studiert.
Mhm.
Und das war dann immer, also diese Dualität, das ist immer schon irgendwie, ich brauche das extrem. Also die meisten meiner Freunde sagen, sie könnten das irgendwie nicht, dieses, weil du dann irgendwie auch so herumhupfen musst, mhm, in deinem Kopf. Aber ich finde gerade das angenehme, weil es zwingt dich dadurch so künstlich Pausen zu erzwingen irgendwie.
Ja.
Und das sorgt dann auch zu einer Distanz, dadurch kommst du, ich glaube, sonst würden mich Themen irrsinnig auffressen. Es ist auch vice versa. Also, mhm, ich bin eigentlich sehr froh, dass ich den Job in der Schule auch habe, weil ich glaube, sonst würde mich das ganze Belfin-Ding, ich glaube, ich würde mich da einfach nur noch im Kreis drehen. Ich würde, mhm, dann dauernd, dass nur noch das würde mich komplett, wie sagt man, consume me. Also, es, mhm, würde mich so einnehmen dann. Und diese Kids, das, du hast eh keine Wahl. Also, da gehst du rein und entweder, also, die sorgen schon dafür, dass du dann dort bist und da ist kein Platz dann für Belfin. Das ist wie raus aus dem Hirn einfach.
Aber wie alt sind die so? Von
alles von 1. bis 4. habe ich alles. Also von 11 bis 14.
Okay, Unterstufe,
ja,
quasi.
Ganze Unterstufe,
ja,
ganze Unterstufe. Ja. Ja, ist recht intensiv manchmal. Also erste Klassen finde ich sehr intensiv. Die sind,
ja,
die sind immer viel, ja, also es ist zerrender, sagen wir so. Weil die sind das erstens irgendwie manchmal einfach noch nicht gewöhnt, dass es jetzt da irgendwie sozusagen erstens einen anderen Leistungsdruck natürlich, mhm, gibt. Und dann kommen die alle aus verschiedenen Volksschulen, das heißt, es sind verschiedene soziale Strukturen irgendwie, mhm, auch gewöhnt, weil jede Volksschule ist natürlich auch ein bisschen, naja, anders gemacht. Das heißt, da gibt es immer eine ziemliche Eingewöhnungsphase für die Kinder und die müssen sich da sehr viel. Tut mir eh leid, also ich bin so froh,
dass für die Kinder Schule und die Lehrerinnen, also, für, ja, alle eigentlich,
ja,
oder?
Ja. Für alle, ja. Für alle, das muss man wirklich sagen. Man sitzt als Lehrer immer mit den Kindern im Boot. Also das ist
interessieren die sich dafür, was du so machst?
Ja, schon, natürlich. Ja. Also in den höheren Klassen spricht sich das herum. Also die sind natürlich dann schon in den sozialen Medien unterwegs. Aha. Und wenn ich eine Klasse übernehme, das braucht dann immer so 3-4 Wochen und dann...
Dann checken sie es.
Ja, dann checken sie es und dann wollen sie die Videos anschauen oder haben 1000 Fragen und lauter so Sachen. Aber es ist sehr süß. Also sie sind sehr interessiert und finden das auch sehr cool und so. Und es ist immer super. Es ist eigentlich ein ganz guter Door-Opener, weil man sie dann irgendwie gecatcht hat und dann kannst du viel mit ihnen machen. Und sie haben dann gleichzeitig auch sofort das Vertrauen, dass du dann vielleicht doch irgendwie halbwegs weißt, von was du willst im Unterricht. So. Und nicht so. Manchmal zweifeln sie dran. Guterweise, sie sollen ja auch dran zweifeln. Das ist ja das Wichtigste eigentlich.
Ja, vor allem, das ist ja so die prägende Zeit, oder wo man sich so extrem den eigenen Musikgeschmack...
Ja. Und das ist gar nicht so einfach. Also das muss man sich erarbeiten, Musikgeschmack. Also da kommt man schon wieder, vor allem heutzutage, wo alles so TikTok gesteuert ist, ist das ja, glaube ich, schon fast viel schwieriger geworden, als Teenager sich heutzutage einen eigenen Stil in seinem Musikgeschmack zuzulegen.
Ja.
Unsere Generationen, wir hatten ja wenigstens noch irgendwie die ganzen Musiksender und so, und es war alles noch recht breit eigentlich.
Mhm.
Und da konntest du dir schon gut raussuchen, ob du jetzt, keine Ahnung, was waren so 2000, so Panic at the Disco gegen Eminem und dann, keine Ahnung, wer fällt mir noch, Limp Bizkit vielleicht noch, und 1000 Formen irgendwie dazwischen und man konnte sich das gut raussuchen.
Wie alt bist du jetzt?
Ich 33.
Ah, okay.
Ja. Für mich war das noch, ja, klar, das ist komisch. Also jetzt, manchmal kommen mir vor wie so ein alter Mann irgendwie, weil man tatsächlich über Dinge redet, die sich diese Kinder halt nicht mehr vorstellen können.
Ja, also, so ein Leben ohne Spotify und so.
Ja, unmöglich. Das Playlisten, das für mich gab es 3 Fernsehsender, das war GoTV, Viva und MTV. Und zwischen denen wurde, bis ich, keine Ahnung, wahrscheinlich 15, 16 war, wurde hin und her gesnappt einfach.
Ja.
Und du hast Charts auswendig gewusst. Hast
das heißt, du hast auch noch CDs gebrannt.
Ja, natürlich, sicher. Wie hat das geheißen? Lime, glaube ich, oder so, oder?
LimeWire
hat das, glaube ich, geheißen, ja.
Aber du hast keine Kassetten mehr überspielt.
Nein, Kassetten nicht. Naja, mit meinem Vater. Mein Vater ist ein totaler Musikfreak. Der hat das schon viel gemacht. Ja, dann gab es ja diese weirde Übergangsphase mit den Minidiscs, haben die, glaube ich,
geheißen. Ja, das war komisch. Ja.
Die waren irgendwie da kurz, die haben cool ausgeschaut wegen den Farben und so, aber so wirklich hängen geblieben sind sie nicht.
Ja, ich kenne eine Person, die das gehabt hat, aber mir kommt vor, das war so wahnsinnig teuer, oder?
Genau, das hat mein Vater auch gesagt. Stimmt.
Ja, das war irgendwie...
Ja.
Nein, also bei mir ist das nie wirklich ankommen.
Ja.
Das war sehr kurz einmal.
Nein, wir hatten noch CD-Boxen, weißt du, diese Taschen mit den ganzen CDs und bist das Kind drinnen gesessen und dann waren dazwischen die gebrannten und die wirklichen und dann schon cool eigentlich. Dann bis Autofahrten waren natürlich auch super so. Ich geliebt, einfach da sitzen. Aber ja, es kommt eh alles wieder zurück. Also
ich kriege, also die CD, also im Gegensatz zu, ich meine, Kassetten haben ja so irgendwie so einen Liebhaber-Innen-Status irgendwie.
Es war jetzt kurz wieder da, irgendwie
schon
die Kassetten.
Irgendwie, gell? Aber mir werden jetzt zum Beispiel auf YouTube ständig Videos vorgeschlagen, dass CDs wieder in werden sollen anscheinend. Ich habe es mir noch gar nicht so genau angeschaut, warum das so ist. Aber wahrscheinlich ist es halt auch, wie alles kommt halt irgendwie.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, weil ich bin dann ja auch, bin ja eigentlich so CD-Generation aus den 90ern.
Ja.
Und Platten werden halt mittlerweile wieder so teuer, dass das halt, glaube ich, einfach für nicht so erschwinglich ist für viele Leute.
Nein.
Vielleicht kommen deswegen dann CDs so als Alternative zu Streaming wieder ein bisschen mehr, keine Ahnung.
Sehr wohl crazy, wenn jetzt wieder alle zu Hause sitzen und Hi-Fi-Anlagen haben einfach.
Ja, ist schon schön.
Und irgendwie alle lassen sich dann Tilco-Schränke bauen, damit sie ihre Hi-Fi-Anlagen wieder irgendwo unterbringen.
Ich habe mir im ersten Moment gedacht, Gott sei Dank habe ich meine ganzen CDs bei meinen Eltern in Kärnten gebunkert und habe sie nicht weggekaut oder hergeben, es was ich mir so kurz vorgehabt habe.
Das ist auch so komisch. Also ich habe auch natürlich meine CD-Sammlung, aber Platten lege ich schon auf. Das ist schon
voll
irgendwie, das ist gar kein Thema. Aber ich möchte CDs auch nicht weghauen, never ever. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir extra CDs von wo mitnehme und mir dann zu Hause eine CD auflege. Das habe ich dann nie gemacht. Platten sind
Habt da schon noch eine... CDs? Bringen Sie CDs
raus? Ja, wir bringen CDs raus, ja. Okay. Also die Platte, dieses Album kommt jetzt als Vinyl und als CD.
Okay. Genau.
Ja. Hoffentlich. Also es ist geplant auf jeden Fall. Es gab nur einen kleinen Produktionsmissverständnis.
Ja. Okay.
Genau. Die Platten sind schon da, CDs kommen noch. Sollten hoffentlich bis Release da sein. Bis Samstag. Ja. Bis zur Release-Show.
Na, ich denke mal, so eine CD nimmt man dann wahrscheinlich auch schneller mal mit, oder?
Ja, das ist lustig. Also bei Konzerten, ich glaube, ganz viele kaufen CDs, ohne dass sie jetzt einen CD-Player haben. Aber ich glaube, ganz.
Wirklich?
Ja, ja. Also ich habe oft das Gefühl, dass Leute CDs tatsächlich als so emotionales Erinnerungsstück kaufen. Ich bin auch immer überrascht, dass Leute dann wirklich so ein Autogramme haben wollen und so. Weil ich mir denke, das ist irgendwie lustig. Also, ja. Da frage ich dann oft, ob es ein CD-Player ist. Nein, nein. Warum kaufen Sie es dann? Ja, weil es eine Erinnerung ist von heute Abend.
Okay.
Ja, okay.
Ja, es gibt ja oft gar keine Konzertkarten mehr, weil man hat vielleicht alles digital oder hat einen QR-Code irgendwo im Handy. Mhm. Das heißt, du hast jetzt nicht einmal diesen kleinen Wisch irgendwo mehr herumliegen.
Ja, was aber eigentlich auch schön ist. Also wir haben zu Hause in der Wohnung, wir haben vor einem Jahr oder vor zwei, ich weiß gerade gar nicht, haben wir so eine Konzertreihe im Schauspielhaus gemacht mit dem Ernst Moll, mit den Strottern und mit Kollegen Karlsberg jeweils einen Abend. Und ich habe mir diese Tickets so, die habe ich mir behalten. Und es ist eigentlich nicht schön, weil wir haben die so hängen und du siehst dann so, ah, okay, das ist einfach schön, weil es erinnert dich dann doch voll, du vergisst das ja dann auch wieder.
Klar.
Und dann sehe ich das immer so und denke mir immer, es war eigentlich eine coole Aktion, waren eigentlich lustige Konzerte irgendwie. Und darum geht es vielleicht ganz oft bei diesen Sachen. Das ist alles nur so Erinnerungen, die dir dabei helfen, das nicht zu vergessen, dass das mal war. Also, ja. Ich finde das immer schön. Mal schauen, wir hatten jetzt am Samstag auch eine Riesendiskussion beim Geburtstag von unserem Ziehharmonika-Spieler, von Matthias, über Spotify und bla 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 und wie es da weitergeht strukturell. Weil, ja, mal schauen. Es wirkt so, als kommen wir auf jeden Fall gerade an einen Punkt an, wo also Spotify oder so irgendwo eine Ablösung, glaube ich, erleben wird durch irgendwas anderes. Und ich glaube, alle überlegen jetzt so ein bisschen, was das sein kann, so diese MySpace-Facebook-Ära. Und es wird sehr spannend.
Also gar kein anderer Streaming-Dienst?
Nein, jetzt, das glaube ich gar nicht. Also würde mich wundern, weil so war es irgendwie nie. Es war jetzt nie so, dass generell jetzt einfach das ganze sozusagen Konzept verschwunden wäre oder so, sondern es wurde sozusagen ja immer nur draufgesetzt und nach Facebook kam dann das Instagram-Team, was ja im Grunde genommen dasselbe Schmäh in Grün ist, halt einfach nur auf einer visuellen Ebene stärker sich. Aber das dahinterliegende Konzept ist ja immer dasselbe geblieben irgendwie. Und ich glaube, also Streaming-Dienste sind, also das wird uns bleiben, davon bin ich überzeugt, das ist nicht mehr wegzudenken. Einfach aus einer Konsumentenfreundlichkeit heraus kann ich mir das nicht vorstellen.
Es ist ja auch super.
Also es ist super. Ich nutze es ja selber. Das ist ja immer das Traurigste, dass wenn du einerseits weißt, du wirst volle Wäsche über den Tisch gezogen von der Firma. Aber es ist halt einfach, es ist clever gemacht einfach. Da braucht man gar nicht drum herum reden. Es ist einfach clever gemacht. Das Einzige, was halt ein unglaublicher Missstand ist, ist einfach ein Wahnsinn, wenn ich Interviews von Kate Nash und was weiß ich was für Acts von Menschen höre, die Welthits hingelegt haben einfach. Und diese Menschen einfach sagen, sie gehen auf Tourneen und hoffen, dass sie mit sozusagen Null aussteigen und nicht irgendwie mit 20.000 im Minus da rausgehen irgendwie. Und das ist natürlich schon diesen Streaming-Sachen geschuldet, eh klar. Und ich frage mich schon, ob man da vielleicht irgendwann einmal wieder hinkommt, dass so wie CD-Verkäufe einfach sozusagen auch Künstlerinnen tragen können, bis zu einem gewissen Grad einfach zum Überleben beisteuern. Ob das irgendwann einmal wieder im digitalen Raum stattfindet, dass es so eine Lösung gibt, dass man sagt, okay, das macht für alle Sinn irgendwie.
Ja, oder dass man Künstlerinnen und Künstler direkt quasi unterstützen kann.
Ja, voll. Oder? Und ich glaube, so diese Konzepte wie so dieses, wie heißt Bandcamp, hat das immer funktioniert. Da muss man einfach nur sagen, dass die ganze Oberfläche und alles halt einfach scheiße ausschaut und keinen Spaß macht, irgendwie drauf Musik zu konsumieren.
Ja.
Aber das Prinzip dahinter ist natürlich super. Mhm. Ja, gerade für Fan bist du wirklich direkt deinen Künstler und auch soziale Medien. Ich meine, es ist ein Wahnsinn. Ja. Wir haben jetzt am Samstag das Release-Konzert, du wirst unglaublich, wie das funktioniert. Ja. Kaum beginnst du das zu zu bewerben oder so, merkst du richtig, wie die das drosseln einfach. Ja? Die Hälfte von deiner Fanbase kriegt das gar nicht mit. Ja? Wir waren am Samstag von Leuten, die aktiv uns folgen zum Beispiel, wo ich weiß einfach, dass die aktiv uns folgen, die haben nicht mehr gewusst, dass wir ein Album ausgebracht haben. Ja? Wo du denkst, wie kann das sein einfach? Mhm. Und du butterst da rein und
eigentlich ist es die einzige Möglichkeit,
ja,
auch, oder?
Ja, das ist das Orge, ja. Und wenn du dann sogar eine Kampagne startest und dafür zahlst, dann spürst du richtig, drosseln sie es noch mehr, um zu schauen, sozusagen, ob du gewillt bist, noch mehr draufzulegen, damit sie das durchlassen. Und da denkst du dir halt schon, bist du deppert, ich meine, wo sind wir da gelandet
was
einfach?
Ja.
Was ist ja vollkommen absurd. Ich kann Leuten, die wirklich mitverfolgen wollen, was von uns gedroppt wird und was bei uns passiert, die wirklich aktiv dabei sein wollen, wird einfach ein Riegel davor geschoben. Ja. Es ist teilweise nicht möglich, mehr zu ihnen durchzukommen. Wo du dir schon denkst, okay, dann steigen wir aus dem Aus und machen halt wieder einfach Newsletter irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, ja, das ist, nutzen jetzt eh viele auch wieder, weil du halt direkt deine Leute erreichen kannst.
Ja. Genau. Und das ist schon ein Riesenthema, weil es geht, also ich muss jetzt nicht die Riesen Base irgendwie schaffen und so, aber ich fände schon ganz cool, wenn die Leute, die wirklich interessiert sind an dem, dass die zumindest das mitkriegen irgendwie. Ja.
Also die Leute, die sowieso gern kommen würden und gern wissen würden, dass ihr neue Musik habt.
Genau, ja, dass die das
und
wenigstens
vielleicht ein
mitkriegen.
Paar mehr auch.
Ja, wäre auch cool. Ja. Aber ich meine, es ist eh lustig, weil der Umkehrschluss wäre dann wirklich der, dass wenn die so arbeiten, dass ihr dann auch der Konsument dann irgendwann sagt, okay, darauf scheiße ich jetzt. Mhm. Also wenn ich nicht einmal mehr von meiner Lieblingsband mitkriege, wann die Konzerte spielen oder so, dann sage ich auch als Konsument irgendwann, was bringt mir das dann?
Mhm.
Und da kommst du dann wieder beim Punkt dorthin, dass du mir sagst, okay, dann sind die alten Medien genauso wie Promo oder so, dann erfahre ich es halt im Kulturteil in einer Zeitung, was da passiert, ja, und was abgeht, was ja dem wieder aufwindet. Also es ist lustig. Ja, dass die so übertreiben vielleicht, dass es dann wieder den Gegenschwung macht und deswegen, der Robin würde jetzt sagen, es ist wurscht. Der würde sagen, ja, ist doch völlig egal. Es rennt sowieso, wie es ist. Also, wozu die ganze.
Also, gar nicht irgendwie sich groß Gedanken machen, sondern einfach tun.
Ja, der Robin ist da immer viel pragmatischer.
Aber was habt ihr dann da für Diskussionen? Ihr zu viert quasi als.
Ja, weil ich dann halt doch aus so ein bisschen ideologischen, dass ich dann halt, wenn er dann sagt, ja, das ist wie gegen Mühlen kämpfen, was willst du jetzt machen? Und ich sage, nein, wir müssen mit Vertrieben reden, wir müssen mit Hansl reden, wir müssen Spotify, es gibt genug Alternativmedien, Cubers, bla bla bla, wir müssen schauen, wir als Künstlerinnen werden das ja, können das sowieso nicht ändern, es interessiert niemanden, ob wir als Belfin auf Spotify veröffentlichen oder nicht, ist eben scheißegal, aber wenn große Vertriebe oder so jemand, solche Leute beginnen, strukturell eben die Player, wenn die sagen, okay, pff, das geht sich echt nicht aus, da gibt es ein Alternativmedium, das funktioniert so genauso gut, ja, hat super Oberfläche, aber zahlt auch an Künstler tatsächlich aus. Ja. Wenn, hat niemand einen Nachteil aus der ganzen Sache, außer, und da sagt der Robin, ich bin halt naiv, weil ja, halt, so geht es dann halt los. Ja. Er sagt, die großen Typen, die werden interessiert, das ist ein Scheiß, da auszusteigen, weil bei denen bleibt die Kohle ja hängen. Naja. Warum sollten die das tun? Und dann geht es um Grundsatzdiskussion. Ja gut, wenn das niemand mag, dann kann sich nichts ändern und bla bla bla, so irgendwie. Solche Diskussion führen wir dann.
Aber was seht ihr oder du, also welchen Weg seht ihr da raus? Einfach versuchen, viel live zu spielen,
ja,
also direkt zu den Leuten zu kommen?
Definitiv. Also ich glaube auch, also was ich jedem empfehlen kann, sich einmal anzuschauen, das hat bei mir echt nochmal einen ziemlichen Denkanstoß gegeben. Der Dave Grohl hat vor 2 Jahren hat er so mit über Netflix so einen Kurzfilm rausgebracht, glaube ich eigentlich. Ja, so Stunde, eineinhalb vielleicht. Und der heißt Get in the Van. Und es geht in dem ganzen Film darum, dass er sagt, wenn du sozusagen als Musikerin irgendwie, wenn du es irgendwie schaffen willst, dann führt kein Weg, scheiß auf soziale Medien, scheiß auf das alles. Wenn das funktionieren soll, gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich get in the van und fahr herum, fahr in jedes scheiß Gutdorf und spiel deine Konzerte. Spiel dir die Finger wund und nur so wirst du eine vernünftige Fanbase aufbauen. Und vor allem eine Fanbase, die dich tragen wird über Jahrzehnte hinweg. Und das ist sehr spannend, weil es ist nicht nur Dave Grohl, sondern er interviewt halt wirklich von Flea von den Chili Peppers zu wirklich jedem wirklich unfassbar, wer da sitzt vor der Kamera. Und die sagen alle durch die Bank dasselbe. Erzählen halt alle, wie ihre Anfangsphase war. Und bis zu Paul McCartney und alle erzählen so ihre Geschichten, ihre Van-Geschichten sozusagen, wie das begonnen hat. Und dass das auch wahnsinnig wichtig ist, einfach für Musikerinnen, weil du da wächst du so zusammen und du lernst halt so dein Handwerk, wenn du so beginnst, so zu den Leuten zu kommen, dann verstehst du das Handwerk echt nochmal ganz anders. Und den mag ich schon sehr gern, den Dave Grohl, weil er halt einfach schon sehr fast, dieser Werdegang von diesem Typen ist einfach vollkommen absurd einfach. Ja. Als Drummer, einer der absolut legendärsten Bands der Rockgeschichte einfach.
Dann eine andere riesige
Rockband zu gründen. Ja, eben. Und dann hat er bei Null begonnen einfach und hat sozusagen dasselbe abgezogen wie mit Nirvana von Null nach oben und hat es halt wieder geschafft. Und daneben halt noch zufällig bei Queens of the Stone Age das wahrscheinlich berühmteste Drum-Intro ever eingespielt und solche Sachen, wo du dir halt einfach denkst, okay, der weiß schon halbwegs, von was er redet. Ja, ja. Also das ist nicht an den Fingern herbeigezogen. Und
die spielen ja noch immer wahnsinnig viel live, oder?
Also der andere kann nicht Bands. Also ich glaube, der kann nicht anders. Das ist für eine Luft zum Atmen. Das ist so wie Keith Richards und so die Leute, die sagen halt, das ist ihr Zuhause. Also,
haben die jetzt schon einen neuen Drummer?
Ja, das ging instant. Das war ja fast ein bisschen geschmacklos. Also der Ding.
Nein, aber es kommt ja schon wieder ein neuer jetzt.
Schon wieder ein neuer?
Der ist jetzt nach einem Jahr.
Na wirklich?
Ja. Es wird jetzt, glaube ich, dieser Tage ein Nachfolger für den Nachfolger.
Das ist vielleicht bestimmt. Das Einzige am Dave Grohl, wo ich sage, den möchte in keiner Band spielen müssen. Der ist schon ein Zug zu Dingen. Also der ist da echt kompromisslos. Aber
genau, nach dem Tod von
Hawkins.
Hawkins, genau, da gab es ja schnell einen neuen.
Genau.
Und der war jetzt ja nur ein Jahr, glaube ich.
Der war ja auch ein Legendär.
Ist der jetzt bei den Chili... Nein. Mm-mm. Ist der jetzt bei den Chili Peppers? Also, ja, keine sein, Ahnung, da war jetzt irgendwas.
Aber das ist ja auch so, darauf geht er eben auch ein. Das ist ja auch so verrückt, weil am Ende sagen sie, und das ist sehr lustig, dass es sie ja sehr amüsiert, dass sie, diese ganzen, wo sie alle sagen, wir sind alte, verbrauchte Männer, ja, und sagt, es ist weird für sie, dass sie noch immer die Headliner von dem Festival sind. Und er sagt, das irritiert sie halt schon sehr, dass da eigentlich, und ich muss ihnen schon recht geben, viel nachgekommen ist da nicht mehr in Wahrheit. Ja. Und das ist schon verrückt. Und da fragt sich schon, woran liegt das? Da gab es schon irgendwo einen Bruch irgendwie in der Art und Weise, wie das stattgefunden hat. Und die waren halt schon noch alle so diese Bands halt einfach.
Ja.
Also die, so wie das halt kulturell gewachsen ist irgendwie. Genau, boah, ich rede viel zu viel, tut mir leid.
Nein, das dafür sind wir ja da.
aber ja, man möchte, ich habe immer Angst, möchte auch nicht sehr gescheit irgendwie darüber kommen. Das sollte auch nicht Ziel und Zweck sein.
Aber mit Belfin, aber ist das Album dann trotzdem noch wichtig? Ich habe ja ein neues Album, Fest heißt
also,
das.
Ja, genau. Also
haben wir noch gar nicht erwähnt.
Ja, voll. Das neue Album Fest, genau. wahnsinnig wichtig. Also das Album ist ja ganz, es ist ja sehr lustig, das Album. Für mich fühlt es sich ganz arg an, das Album, weil wir an das Album so rangegangen sind, wie als hätten wir frisch eine Band gegründet. Und haben wirklich sozusagen jeglichen Lärm von außen versucht, außen vor zu lassen und wirklich nur darauf zu konzentrieren, das zu machen, was uns gefällt. So wie wenn du wirklich mit 16 eine Band gründest und du hast eigentlich gar keine großen Ambitionen, sondern es geht nur darum, mit deinen besten Freunden einen Ort zu haben, wo du Bier trinkst und Songs schreibst. That's it einfach. Und du schreibst nur die Songs, die dir einfach Spaß machen. Und nur bei denen bleibst du einfach. Alles andere ist dir vollkommen wurscht. Ja? Ob das jetzt Mundart ist oder nicht Mundart. Und gibt es ja so viele Schwachsinnigkeiten, über die man beginnt nachzudenken dann irgendwann. Und das haben wir alles außen vor gelassen, eigentlich mit dem Ding, eigentlich sozusagen mit dem Approach zu sagen, wir machen ein Album, das im besten Fall einfach komplett floppt, aber uns Urspaß gemacht hat. So, das war die Idee irgendwie. Ja. Und das Lustige ist, dass das aber eigentlich dazu geführt hat, dass wir eigentlich wirklich eine Response kriegen, die genau das transportiert und dass das wiederum die Leute total spüren. Mhm. Und das freut uns irrsinnig. Also es ist sehr emotional eigentlich für uns, für mich auf jeden Fall, das Album. Also es ist sehr, sehr tiefgehend für uns, die ganze Geschichte. Das verdanken wir schon dem Ernst und dem Charlie, weil das ja, es war jetzt nie so geplant von uns ein Album zu machen eigentlich. Also es stand jetzt nicht so auf unserer Prioritätenliste. Wir haben diese Schauspielhausreihe gemacht, das wollten wir so als Aktion machen, weil wir dann auch immer ganz gern so frischen Wind reinbringen. Mhm. Damit man nicht immer nur das eigene Zeug irgendwie darunter spielt, sondern das irgendwie in einen neuen Kontext bringt, was uns dann auch wieder herausfordert und so. Und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass der Ernst gemeint hat, jetzt machen wir doch gemeinsam ein Album. Und dann haben wir gesagt, ja, fix, warum nicht? Und dann war ich beim Ernst und wir hatten irgendwie so 2, 3 Skizzen irgendwie. Ich glaube, Ecstasy haben wir eine Skizze gehabt und Donauinsel und Tanz am Vulkan, ganz vage. Mhm. Und das haben wir dann irgendwie vorgespielt und dann hat die Veronika vom Ernst, die Frau, hat dann sehr schön gesagt, weil der Ernst arbeitet gerne so mit Titeln irgendwie, also mit so Überschriften irgendwie, wie das Album dann heißen könnte und so.
So Konzept, oder?
Ja, so ein bisschen. Also Konzept.
Oder
das muss ich jetzt vorsichtig, das
falsche Wort.
Ja, falsche Wort. Ich habe nicht so ein Problem, aber der Ernst hat mich einmal angeschaut und gesagt, Konzept, da schlaft man schon das Auge, wenn ich das höre.
Das gute alte Konzeptalbum.
Ja, genau. Und die Veronika hat dann das schon ein bisschen hat gemeint, die Belfin-Konzerte fühlen sich für sie immer wie so ein Fest an. Also als würde so eine riesige Familie zusammenkommen und gemeinsam ein Fest feiern. So hat sie irgendwie gemeint, so kommt ihr das immer vor bei Belfin. Und es ist tatsächlich oft sehr ausgelassen und sehr, und dann aber auch sehr traurig dazwischen.
Ich wollte gerade sagen, das ist so ein Riesenfamilienfest, wo alles zusammenkommt.
Genau, so ist es, ja. Und dann hat er gesagt, dann haben wir schon den Titel Fiesta, war es am Anfang. Dann haben wir immer mit diesem Arbeitstitel Fiesta gearbeitet und der Robin hat dann eben sehr schön den Punkt reingebracht, dass er gemeint hat, er hat viel darüber nachgedacht, wie man jetzt damit umgeht mit dem Titel, so auf die Art. Und er hat dann gesagt, ein gutes Fest ist ja eigentlich immer ein Ort, wie du gerade gesagt hast, der jetzt nie eine Emotion hat, ja, sondern ein wirklich gutes Fest, wo du wirklich am nächsten Tag aufwachst und denkst, was war wirklich so ein geiles Fest einfach. Ist wirklich, wenn du von ekstatischer, ausgelassener Stimmung dazwischen ganz intime Gespräche mit uralten Freunden, die du 100 Jahre nicht gesehen hast, über wirklich Gott und die Welt geredet hast, bis zu, weiß nicht, auch dann gehst du rüber, hast vielleicht mit irgendjemandem ein bisschen eine härtere Diskussion über ein Thema, dann verträgst du dich wieder und versöhnst dich total und am Ende, und ganz am Ende hocken ja dann alle nur noch vollkommen fett irgendwie da herum und bemühen sich nicht einzuschlafen, weil eigentlich möchte noch keiner schlafen gehen, aber es gibt schon diese gedeckte Stimmung irgendwie, wo jeder weiß, okay, es ist jetzt zum Ende, wir kommen jetzt kollektiv ein bisschen zur Ruhe und dann kommen diese Rauschmissnummern und so, man trinkt halt noch das letzte Fluchtachterl, bevor uns wird. Und dann ist es ein gutes Fest gewesen. Und dann habe ich gesagt, stimmt. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, dann schauen wir, dass wir doch ein Album hinkriegen, wo wir sozusagen immer gefühlt eine neue Tür aufmachen irgendwie.
Und sich auch so gegenseitig Geschichten erzählt, ja, oder?
Genau,
das ist irgendwie auch noch
lustig,
so drinnen,
sehr
oder?
Sehr schön, dass du das, ja. Das ist das erste Mal, weil wir haben ja auch so verschiedene Besetzungen auf dem Album. Ja. Das war ja auch so ein Schritt, der sehr ungewöhnlich ist, wo die eigentlich jeder, auch mit Charlie, mit Ernst, ich habe das bewusst ein bisschen, das erfahren Sie jetzt, dass ich das so bewusst versucht habe, nicht so an die große Glocke zu hängen, dass wir schon bei Nummern Schlagzeug, das war eigentlich nicht geplant. Ja.
Auf 2 Nummern?
Ja, genau. Ja, Ecstasy kommen, glaube ich, auch irgendwo Drums, aber genau, wirklich präsent ist beim Wilden Tier und beim Tanz am Vulkan. Und weil natürlich man immer Angst hat, dass das natürlich dann sehr so hin und her. Aber wir hatten dann so Probeaufnahmen und da habe ich dann mal so gedanklich eine Liste angelegt und zufälligerweise war dann Wildes Tier und dann ist zufälligerweise danach Ecstasy gekommen. Also sprich, diese sehr eher rockige Geschichte, irgendwie fast schon so Indie-rockig, und auf einmal dann halt diese Quartettbesetzung nur mit diesen Holzinstrumenten.
Mhm. Wie und, das ist der Opener, oder?
Ja, genau, ist der Opener, genau.
Das beginnt ja gleich mal voll so mit Schwung und
volle Kanne
Party
da.
Geht gleich mal los.
Ja, genau, voll, sehr schön. Ja, freut mich immer, wenn ich das Gefühl habe, das ist aufgegangen. Ja, genau, das war die Intention. Ja. Und das Schöne ist, wie das passiert ist, dass mir aufgefallen ist, dass es immer fast wie eine Antwort ist auf die vorige Nummer. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, oh, das wirkt so natürlich, ich hätte mir das nie erwartet, aber ich dachte, eigentlich könnten wir das ein bisschen zum Prinzip machen, dass du eine Nummer fertig hörst und du hörst, kriegst dann die Antwort auf das, was du eigentlich gerade gehört hast irgendwie. Deswegen ist uns das auch so wichtig, auch wenn das sehr wenige Leute natürlich heutzutage machen, aber bei dem Album, wenn man sich wirklich eine Freude machen will, sollte man wirklich das Album von 1 bis zur Nummer 11 in der Reihenfolge durchhören. Dann hat das, dann erlebt man wirklich so eine Reise ein bisschen. Ja. Also dann ist das wirklich eine Geschichte. Also das Album endet auch mit vollem Bewusstsein mit diesem Donauinsel-Ding, weil das wirklich eben dieser Ausklang ist. Ja?
Ja.
So eine versöhnliche, ruhige Nummer, wo man dann so runterkommt. Irgendwie.
Ja, aber schon auch irgendwie so... Findest du sie so ruhig?
Ja, ruhig. Ich finde es versöhnlich vor
versöhnlich.
Allem. Versöhnlich finde ich sie.
Man geht da mit so einem guten Gefühl nach Hause.
Ja, genau, so ist es. Ja, genau. Ja.
Oder wieder auf die Donauinsel fahren.
Ja, genau. Ja, absolut.
Und dort den Tag starten oder so.
Genau.
Das war Weil das so ist schon Idee. Ein ziemliches Wechselbad der Gefühle, das Album.
Ja, extrem. Also, ja. Das ist
also man wird da schon so hin und her geworfen, auch beim,
absolut.
Ich habe es jetzt echt die letzten Tage sehr intensiv gehört.
Org,
und das ist schon, also man kriegt da schon die ganze Breitseite der Gefühle ab.
Ja, also muss ich
und
auch sagen.
Und arge Geschichten reingedrückt. Und,
ja, muss ich auch zugeben. Also es ist ein sehr, teilweise sehr dunkles Album.
Ja.
Also es war auch, es gab dann schon einen Moment natürlich im Schreiben, wo ich mir dachte, also das Happy Baby Album wird das nicht. Aber das sind auch nicht wir. Also das wird auch nicht zu uns passen. Das sind wir einfach nicht vom Charakter. Also wie soll ich das? Es ist ja nicht, also wir sind nie, also jetzt nie, dass es depressiv ist oder so. Ja? Aber uns ist es schon immer von Anfang an, schon vom ersten Album, glaube ich, haben wir schon immer sehr stark diesen den Anspruch an uns selber, dass das Kunstmachen schon die Aufgabe hat, ein Abbild des Lebens zu sein.
Mhm.
Einfach. Und wenn du das willst, kannst du, also wenn du da halbwegs konsequent sein willst, dann musst du über Zerwürfnisse reden.
Ja.
Der Mensch in sich ist ein einziges Zerwürfnis. Und was aber nicht negativ ist, also das ist nichts Bedrohliches oder so. Ja. Genau. Deswegen diskutieren wir.
Hilf mir
so
kurz
viel,
weiter, mir fällt der Titel nicht ein von dem Lied über die Frau, die quasi alles verloren hat.
Frankie,
danke. Mhm. Woher nimmst du so eine oder nehmt ihr solche Geschichten?
Ja.
Ich meine, es geht eigentlich um eine Frau, die irgendwie am Boden angekommen ist, muss man fast sagen. Oder das Kind ist irgendwie, lebt nicht mehr bei ihr, sie hat den Job verloren, sie schnort sich die Chick, so fängt sie irgendwie an, am U-Bahn-Eingang.
Ja, es ist heftig, es ist eine arge Nummer.
Es ist eine arge Nummer,
die
irgendwie so zu so einem Wien passt, das irgendwie...
Ja, voll. Also es ist rein, also die Person gibt es nicht. Es ist komplett Fiction. Aber es gibt diese Personen auf jeden Fall. Man trifft sie irgendwie.
Man sieht sie jeden Tag.
Man sieht sie jeden Tag, genau so ist es. Und... Ich schreibe schon sehr gern Texte. Machst du das, wenn du einkaufen gehst zum Beispiel? Das ist ein leidenschaftliches Spiel von mir. Dass wenn ich schaue mir wahnsinnig gern an, was die Leute vor mir einkaufen.
Ja.
Und dann überlege ich, wie deren Leben anhand ihres Einkaufes ausschaut. Ja? Wenn man dann dieses Spiel beginnt, kann man da schon sehr viel herauslesen in Wahrheit. Ja? Also vielleicht auch alles gedichtet, aber ich glaube, ganz oft, so einen gewissen Kern, glaube ich, trifft man dann schon oft.
Ja.
Wobei ich mir auch dann umgekehrt gern das Spiel mache, wenn ich mir meine Einkäufe dann anschaue, frage ich mich immer, was für eine Geschichte ich mir jetzt denken würde, wenn ich meinen Einkauf anschaue. Manchmal schäme ich mich total, wenn ich mir denke, entweder, das muss auch schon irgendwie wirklich so der Bobo schlechthin geht jetzt einkaufen am Freitagabend mit den Prosecco-Flaschen und den Olivchen und sowas. Ja. Und manchmal sind da halt einfach die Tiefkühl-Dinos drauf, irgendwie und das Ketchup irgendwie und vielleicht noch irgendein, weiß ich nicht was. Und dann denkst du, pff, bist du deppert, ja. Aber, und so mache ich das dann oft mit den Figuren. Also ich glaube, mir begegnen ganz oft Figuren, die irgendwie was aufreißen. Dann gibt es schon eine tatsächliche Person, die auch Frankie heißt. Von der stammt dann irgendwie auch was in der fiktiven Person, mhm, Frankie. Und dann ist es dann oft, dass diese zusammengestückelte Figur, die was beginnt, die kriegt dann doch so ein Eigenleben. Wie, glaube ich, ein bisschen wie Romanautoren, das, glaube ich, oft so ein bisschen schildern. Und dann überlegt man so ein bisschen, was Frankie wohl sagen würde oder machen würde oder warum sie überhaupt hier ist. Und ich glaube, bei der Nummer war es dann tatsächlich so ein bisschen auch, dass dann so ein bisschen das reinkam, auch mit dieser, also schon noch ein bisschen mit dieser strukturellen Problematik, einfach Frau zu sein. Mhm. Ja? Und dass, wenn du an den falschen Mann gerätst, dass das nur struktureller, also absoluter Unfairness einfach furchtbare Wendungen annehmen kann, einfach. Nur weil du ein Arschloch erwischt hast in deinem Leben. Und dass unsere Struktur, unsere berufliche Arbeitsweltstruktur einfach tatsächlich so aufgebaut ist, dass irrsinnig viele Frauen in so eine derartige Abhängigkeit kommen. Und wenn sie dann auch noch einen Arschloch haben, der das ausnützt, ja, kommen die zurück auf den Arbeitsmarkt. Es gibt nichts mehr für sie. Mhm. Ja. Und darüber wollte ich halt auch irgendwie schreiben. Also ich habe mir irgendwie gedacht, das kann dann eigentlich schon wirklich dazu führen. Ja. Und es führt ganz oft dazu. Es ist ja nichts Erfundenes, dass das ein Problem ist. Ja. Und da habe ich mir dann gedacht, die Frankie könnte natürlich schon auch jemand sein, die einem das dann so erzählt halt. Ja.
Ist halt jemand, der eigentlich einen guten Job gehabt hat, oder?
Ja, genau.
Oder Anstellung gehabt hat.
Und dann schwanger geworden
schwanger
ist.
Schwanger wird vom falschen Typen quasi.
Genau. Und dann so ein bisschen in die Karenzfalle gekommen ist. Na, er bringt jetzt das Geld zu Haus, sie macht Haus, Kuchel und tut sich ums Baby kümmern, ums Kleinkind. Dann will sie halt irgendwann zurück. Ja. Geht halt nicht. Jetzt interessiert es keiner mehr. Jetzt war es 3 Jahre nicht mehr am Arbeitsmarkt. Ja. Ihre alte Aussicht ist vorbei. Ja. In ihrer alten Hackenwiese keiner mehr, weil warum, ist schon wer andere nachgekommen. Und dann im Endeffekt, dann geht die Ehe in die Brüche oder was auch immer. Ja. Und dann kommt es zur Scheidung, ja, und dann geht es um Sorgerecht. Und
Kind
dann,
bleibt bei ihm.
Kind bleibt bei ihm, weil er verdient ja mehr Geld, damit besser abgesorgt. Logisch, und so weiter. Ja. Und jetzt sitzt sie da, kann für nichts etwas. Ja, und nur so aufgrund einer strukturellen Problematik bleibt sie über. Mhm. Ja. Und das finde ich, ja, wahnsinnig. Ich habe lange nicht mehr darüber geredet, aber es regt mich unglaublich auf, sowas. Das ist einfach, das dürfte nicht existieren. Ja. Und ja, genau. Und deswegen, es ist sozusagen nicht nur eine traurige Geschichte, sondern es ist halt eigentlich, es ist die Realität abgebildet an einer fiktiven Person einfach.
Schreibst du das dann? Schreibst ihr das gemeinsam?
Texte schreibe schon alle ich eigentlich.
Ja, schreibst alles du.
Ja, also außer jetzt bei Donauinsel, das ist tatsächlich die erste Nummer, die wirklich so vom Robin kam.
Ja.
Genau, der Robin wird ja immer Firma und Firma und Firma, schreibt jetzt auch schon viel mehr Texte. Aber genau, grundsätzlich die meisten Texte jetzt auf dem Album kommen von mir. Also das Textliche ist schon meine Abteilung, sozusagen. Wobei der Robin und ich arbeiten wahnsinnig eng zusammen. Es ist halt, der Robin ist total mein Regulativ einfach. Also läuft ganz viel, dass ich halt mit irgendwas herkomme und er mir dann total sagt, also das geht besser oder das ist übertrieben oder es ist zu viel oder da braucht es nicht zu viel oder solche Sachen. Also er klopft das dann immer wirklich auf den Nukleus runter. Und manchmal schickt er mich sehr stolz nach Hause und manchmal sehr traurig. Kommt auch oft vor.
Wird da gestritten viel bei euch?
Nein. Nicht
ihr
mehr.
Kennt es eigentlich schon lange, oder?
Ja, Robin und ich machen das einfach. Wir tun einfach seit 15, 17 Jahren miteinander schreiben einfach. Und das haben wir hinter uns. Aber
zusammengerauft quasi,
das
oder?
Kann man, ja, das gab auch schon, ja, bis zu Handgreiflichkeiten, wie wir jünger waren. Ja. Der Robin und ich sind ein Herz und eine Seele. Absolut, das ist wirklich wie mein Bruder. Also wir sind wirklich, da passt kein Blatt Papier zwischen uns. Aber das war viel Arbeit, unsere Freundschaft. Also das ist, wir sind uns in sehr vielen Dingen sehr ähnlich und sehr stur und können unglaublich streiten miteinander. Aber irgendwann checkst du halt eigentlich wirklich, dass wirklich jeder dem anderen nur das Allerbeste will. Einfach. Und wenn er sagt, natürlich man lernt ein vernünftiges Wording auch irgendwann anzuwenden, man reift heran. Ja. Deswegen wird das sehr höflich ausgetragen. Aber ja, ich meine, zu Reibereien kommt schon immer wieder. Natürlich können wir harte Diskussionen haben, wenn ich überzeugt bin von einem Text und ich das Gefühl habe, er versteht die Vision dahinter nicht, dann gut, dann obliegt es natürlich auch mir, so lange daran zu arbeiten, bis er sie versteht. Ja? Oder und er muss auch gewillt sein, es zu versuchen zu verstehen. Und manchmal hat man auch einen scheiß Tag und hat keine Lust, irgendwas halt verstehen zu müssen, sondern sagt einfach, entweder es funktioniert oder funktioniert nicht und es kommt nicht an, also es ist ein Scheißtext. Punkt. Ja. Und dann streitet man halt, ne? Also so wie das ist, jeder hat seine Befindlichkeiten. Aber grundsätzlich funktioniert das mittlerweile schon sehr, sehr harmonisch. Also die ganze Band, wir sind sehr, sehr familiär strukturiert, also es ist, wir sind sehr eng alle miteinander und wir bringen sehr viel Freizeit so auch miteinander. Und Robin und ich fahren auch gemeinsam auf Urlaub und solche Sachen. Und,
war das manchmal zu eng? Also das halt so quasi jemand, der wie ein Bruder ist, quasi, mit dem man dann ein Duo hat?
Ja, das ist das Komische. Das war es eigentlich nie, muss ich sagen. Das ist das Lustige. Also zu eng war es uns eigentlich nie. Kann man echt nicht sagen. Also es war...
Weil das könnte ja auch sein, oder? Dass man so ein Duo, ich meine jetzt, seht ihr euch noch als Duo oder jetzt quasi schon als vierköpfige?
Ja, also grundsätzlich sehen wir uns schon als vierköpfige Partie, aber natürlich sozusagen der engste Kern sind einfach der Robin und ich. Ja. Und da, dass wir auch mehrheitlich, also wir schreiben halt zusammen die Nummern. Natürlich sind wir sozusagen, also wenn wir nicht mehr zusammenarbeiten würden miteinander, dann gäbe es die Band nicht mehr.
Ja.
So. Ich glaube eher, dann war es so, dass das Private uns nicht so viel war im Belfin, sondern dass wir mehr die Phasen genießen, dass wir uns sehen können und nicht über Belfin reden müssen. So. Und das geht uns eher manchmal auf die Nerven, dass wir sehr oft dazu auch gezwungen sind, wenn wir uns dann sehen auf ein Bier, über irgendwelche Belfin-Themen zu reden und freuen uns dann eigentlich immer sehr über die Phasen, wo wir einfach auf ein Bier gehen können und nur als Freunde einfach und kein Wort über Belfin verlieren. Aber es gibt halt schon immer irgendwie was zu besprechen, was man macht und wie man es macht. Es verbindet uns ja auch sehr. Also es ist sehr schwierig, das irgendwie zu unterscheiden. Aber wir haben dann schon Phasen. Also wir waren jetzt auch, wir hatten so eine Gusteltour im Sommer, da waren wir 10 Tage mit meinem Camper, mit diesem alten Bus unterwegs und haben davor auch die Bühne gebaut und so. Und das hat sich wieder sehr wie Urlaub angefühlt. Auch obwohl wir doch fast jeden Tag dann irgendwo gespielt haben, war da halt auch viel Zeit einfach zu zweit und war total nett und haben am Abend einfach gekocht und Bill Withers gehört und getrunken und über ganz andere Dinge geredet, als über das Musikmachen. Fahrt wird uns nicht zusammen, es überrascht uns sehr. Also, dass das noch immer so ist, nach 17 Jahren, dass wir noch immer stundenlang so reden können, fasziniert uns eher.
Ihr kennt euch seit der Schulzeit?
Ja, also. Seit wir 15 sind, ja.
Ja,
15, ja.
Seid ihr zusammen in Schule?
Genau, wir waren gemeinsam in der Helgasse 12, in der Musikschule dort. Und wir haben uns im Trompetenunterricht kennengelernt, ja. Insofern stimmt die Geschichte schon so ein bisschen, der Robin halt wirklich so... der ist halt Moped gefahren und hat seine Freizeit damit verbracht, ist immer bei der Tankstelle zu sitzen und über Felgen zu reden und hat Gabri Ponte gehört, das ist in die Nachtschicht gegangen.
Okay.
Und war halt so ein Gabber halt. Aber irgendwie haben wir es gut verstanden. Und ich habe damals eine Band gegründet gehabt, meine erste Band irgendwie mit anderen Kollegen halt, Musikschule halt irgendwie. Und wir wurden gefragt, ob wir ein Schulfest spielen, und wir hatten aber keinen Bassisten. Und er ist zufällig daneben gestanden. Er ist ja unendlich goschert einfach. Und hat sofort gesagt, ja, kann ich Bass spielen. Er hat noch nie in seinem Leben Bass gespielt, aber hat gesagt, ja, er macht das. Und dann hat er gefragt, was für eine Musik, jede berühmte Geschichte. Und wir haben ihm gesagt, Indie-Rock. Und er hat wirklich, allen Ernstes, kein Schwein, wirklich geglaubt, dass wir indische Rockmusik betreiben. Und ist halt mit der Erwartung dann dorthin gegangen. Und dann hat er einmal fette Breitseite, Libertine, Strokes und Cooks und Mando Diao und alles abgekriegt. Und das hat ihn aber so in einen Bann gerissen, das ist auch nie wieder losgeworden. Also das war dann wirklich diese Phase, also diese ganzen Bands, das war identitätsstiftend für uns.
Das die, aber er hat das erst da so wirklich kennengelernt.
Genau, ja, genau, voll, ja. Und dann ging es halt richtig los. Jeden Freitag London Calling, Flex und diese ganze Indie-Szene und am Samstag ist es B72.
Okay, ja, so ja, typisch quasi.
Typisch, so wie das damals war, ja. Und das hat eigentlich nie aufgehört. Und das, ich muss auch sagen, bis heute, das sind alles Alben, hauen mich bis heute um, also was diese Leute Musik gemacht haben. Das sind zeitlos gute Alben, die Musik, die da damals rausgekommen ist. Und ja, so hat das nie wieder aufgehört eigentlich. Die Bands sind gegangen und gekommen, aber wir haben nie aufgehört, miteinander zu schreiben irgendwie. Es hat uns immer Spaß gemacht. Genau.
Wie seid ihr dann trotzdem irgendwie in so dieses, ich sage mal, neues Wiener Lied oder wie soll man es nennen?
Also begonnen hat das Ganze dann eigentlich so, dass ich noch in der Schule war ich im Sommer für 4 Wochen in Brighton. Mhm. Also so EF-Sprache. Also.
Ja.
Und ich war natürlich ein Hardcore-Indie-Freak. Das heißt, ich bin dort sozusagen ins geheiligte Land gefahren und bin dort unendlich in Deutsch zurückgekommen, weil ich so entsetzt war über England und dieses ganze englische Getue und so. Und habe mir echt gedacht, das irgendwie, ich weiß nicht, mir ist das, also jetzt blöd gesagt, aber es war mir echt teilweise einfach zu tief irgendwie alles. Und da haben wir dann echt gedacht, warum singe ich eigentlich auf Englisch? Ich verstehe es eigentlich überhaupt nicht. Und dann haben wir begonnen, anstatt auf Englisch, haben wir begonnen, auf Deutsch zu singen. Mhm. So hat das Ganze dann irgendwie begonnen. Und am Konz, sozusagen fast forward, am Konz sind wir dann gelandet und das Erste, was du dann natürlich dort unendlich in dich reinstopfen musst, sind diese Jazz-Standards. Mhm. Einfach den ganzen Tag rauf und runter, was super ist. Ja, es soll überhaupt nicht das schlecht reden. Es ist ganz wichtig und essentiell, dass man das lernt. Aber irgendwann ist uns aufgefallen, so ein bisschen, dass das ja auch eigentlich inhaltlich sind, einfach Songs, die sind halt, Songs sind eigentlich nur Lieder, ja, die halt einfach einem gewissen Regelwerk irgendwie folgen, harmonisch und so. Und parallel hat mein Opa mir so ganz viele Noten von Wiener Gstanzeln und so Sachen einmal mitgebracht. Und ich habe geübt, irgendeinen Jazz-Standard, und weil es mir dann schon so zur Fahrt geworden ist, habe ich irgendeinen von den Noten aufgeschlagen und habe einfach einen Text dann sozusagen einfach genommen und habe die Melodie von diesem Jazz-Standard mit dem Wiener Text.
Ja.
So, und das fanden wir halt sehr lustig und haben dann habe ich ihm das so vorgespielt. Ich glaube, das war Praterstern, die ist nirgends oben, die Nummer, spielen wir aber noch immer live. Und der Robin hat dann irgendwann gesagt, oh, das ist so live, das klingt so geil. Und er hat dann mit der Trompete und hat gesagt, eigentlich so cool. Was ja funny ist, weil wir haben natürlich geglaubt, geil, das macht Urspaß und irgendwie fühlt sich das unnatürlich an, dass wir jetzt so Mundart irgendwie das singen, weil wir dann doch beide auch mit der Mundart einfach irgendwo auch aufgewachsen sind. Nicht, weil es jetzt so wahnsinnig viel bei uns also geredet worden ist. Ich meine, außer, wir haben letztens erzählt, bei uns beiden war es so, wenn unsere Mütter bös geworden sind, dann sind sie sehr in das Wienerische verfallen. Und nachdem wir jetzt beide nicht die Vorzeigeburschen waren, wurde recht viel Wienerisch geredet zu Hause. Und mein Großvater wiederum redet nur wirklich so alt-Wienerisch einfach. Yeah. Und ja, und irgendwie hat sich das für uns sehr schön angefühlt, einfach so auf so einer sehr auf dieser intimen Sprache singen zu können. Und es ist sehr dankbar.
Natürlich,
ja, genau, sehr, oder? Genau, viel natürlicher und sehr frei. Ich habe sofort zum Beispiel gemerkt, dass ich mir sehr leicht tue, Geschichten so zu schreiben in dieser Mundart irgendwie. Und dass ich dann sehr flüssig ins Schreiben komme, wenn ich die Dinge einfach wirklich so beschreibe, wie sie mir sozusagen einfach frei von der Leber erzählen würde. Und das in Kombination mit diesem harmonischen Konstrukt, dann habe ich gesagt, eigentlich ist das ziemlich cool, das macht uns so Spaß. Und haben das dann mehr verfolgt, haben damals schon eine Band gehabt, eh auch schon eigentlich mit der ursprünglichen Belfin-Besetzung, eben mit Julian Bern an den Drums und Paul Marley an der E-Gitarre und so, waren alle schon da, aber haben stilistisch noch ganz woanders hingearbeitet. Und der Robin und ich haben dann, das hat dann ein bisschen zu Spannungen geführt, weil der Robin und ich wollten das halt noch viel mehr ausleben und viel stärker machen. Mhm. Der Rest der Band eigentlich nicht so, denen hat das nicht so getaugt. Und dann hat er gesagt, okay, gut, scheiß drauf, dann machen wir es halt zu zweit. Mhm. Und dann haben wir den Peter Engel angerufen, weil ich gesagt, das Einzige, was cool wäre, wäre ein Kontrapass. Mhm. Das wäre noch urleibernd irgendwie. Und dann haben wir auf der Straße so begonnen, irgendwie zu spielen, zu dritt. Und dann ist das so gewachsen und irgendwann hatten wir viele Nummern, dann hat er gesagt, ein Album wäre cool und blablabla. Und der Rest ist Geschichte. Und dann haben wir das erste Album halt gemacht.
2018 war das schon,
genau,
oder?
Ja, das war schon 2018. Ja, ist schon ein Zeitel her und es gibt schon sehr lange. Ja. Es war bei ihr sich schön. Für uns schließt ihr das Album fest, schließt für uns emotional ja am ersten Album an. Also für uns ist das eigentlich gefühlt sozusagen wie so das zweite Album eigentlich. Es ist irgendwie von der, ich weiß nicht, vom Ding erinnert es uns viel mehr ans erste. Und das, dieses Ausländer dazwischen war irgendwie, war auch wichtig. Ja? Aber es war eher so, das war eher so ein Exkurs. Also es ist irgendwie, ohne das Ausländern hätte es wahrscheinlich das jetzt auch nicht gegeben.
Aber yeah.
Ja, und das erste war lustig, weil wir halt eigentlich so eine Crew waren. Es waren halt noch so ein paar Freunde, die halt sehr angetan waren von dem und die da sehr unterstützend waren. Der Christoph Schütz und Simon Helmer und die ganzen Leute waren da alle sehr involviert. Die haben wiederum sich mit Tontechnik ausgekannt. Dann haben wir in Niederösterreich in einer Pfarre, dort in Ravelsbach, über Kontakte in der Pfarre einen Raum zur Verfügung gratis bekommen. Da haben wir dann mehr oder weniger einfach ein Studio hineingebaut.
Mhm.
Und haben das dann irgendwie so DIY, dieses erste Album irgendwie aufgenommen. Und das hat, so hat das dann alles irgendwie, und seitdem hört das nicht mehr auf zum Rollen irgendwie.
Ja, aber du hast zuerst irgendwie ganz am Anfang gemeint, dass das Neue war wie so eine Neugründung,
ja,
irgendwie auch.
Ja.
Warum war das notwendig? Oder
ja, glaube ich schon, weil, also um es ganz offen zu sagen, wir hatten schon immer wieder Momente, wir wollten nie, was der Robin und ich nie wollen, ist, dass wir sozusagen versuchen, irgendwas zu erzwingen irgendwie mit dem Ding. Und wir wollen immer, wo wir uns immer wieder echt auf den Prüfstand stellen, ist mit Belfin, ob wir das wirklich machen, noch machen, weil wir das wirklich brauchen und tun wollen, oder machen wir es einfach, weil wir halt sozusagen noch Konzertanfragen kriegen und weil es noch irgendwie eine Fanbase gibt und man sagt, gut, dann spielen wir halt so irgendwie. Weil das wollen wir auch nicht, sondern wir wollen ja wirklich, wir wollen wirklich immer auf die Bühne gehen und echt einen Bock drauf haben.
Mhm.
Und natürlich gibt es dazwischen Phasen, also zwischen diesem zweiten und dem jetzigen Album gab es schon Phasen, wo wir einfach wirklich sehr stark überlegt haben zu sagen, lassen wir es, ist gut. Wir haben so eine schöne Zeit gehabt, wir haben irgendwie so viel schöne Sachen auch geschafft mit dieser Band und eigentlich können wir sozusagen wirklich mit voller Freude und gutem Gewissen eigentlich sagen, let it go.
Ja.
Und das war auch das Befreiende an dem Album, dass so irgendwie, dass wir gesagt haben, eigentlich, wir haben jetzt schon so alles irgendwie ein bisschen geschafft, was wir so schaffen wollten irgendwie mit der Musik. Eigentlich können wir uns jetzt wirklich komplette Freiheit nehmen und nur eben das schreiben, nur so, wie wir das halt wollen irgendwie. Und
das heißt, ihr habt da gar nicht so einen Druck, dass das jetzt irgendwie... Null.
Nein.
Ist interessant eigentlich,
nein,
oder?
Nein, gar nicht. Das haben wir auch komplett aufgehört mit diesem Druck. Aus vollem Bewusstsein. Weil das macht... Es zerstört dir so viel. Also in dem Moment, und das ist das, wovor wir uns jetzt gerade schützen, wir freuen uns total, dass die Response wirklich eine sehr gute ist, was das Album angeht. Und natürlich freust du dich immer darüber, wenn du so etwas, was dir so viel bedeutet, so viel sehr gute Resonanz bekommt, ist das, was ist nicht Schönes, aber es schürt totale Erwartungshaltungen dann auch immer. Und vor dem versuchen wir uns total zu schützen, weil das haben wir in der Vergangenheit schon mal erlebt, dass das dann so, das versaute das irgendwie. Also wir sind Helden, haben doch eh den perfekten Song dafür geschrieben, das Denkmal, oder?
Ja.
Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Genau das ist, es gibt keinen besseren Song, der das beschreibt einfach, dass die Liebe versaut, genau, irgendwie so geht
genau,
das da,
ja.
Oder? Ja. Und das ist
war so eigentlich der erste Song, der so wirklich
komplett durch die Decke gegangen ist. Ja, so eine Hymne einfach, ja. Was ja total schräg ist.
Auch vom Debütalbum.
Ja,
oder?
Ja, voll. Ja. Sie haben uns im Denkmal verwandt. Ich werde den besten
Square dieser Stadt. Ja, die haben sich von vornherein eigentlich schon dem entsagt.
Ja, genau. Absolut.
Oder?
Ja. Und ich bin, das ist ja wirklich ironisch ohne Ende, aber es ist so ein super Song, weil es beschreibt genau, es versaut dir die Liebe an der Sache dann irgendwann. Weil du dann eben so, es geht dann irgendwo dorthin und dann sagst, naja, aber wenn wir jetzt dort schon sind, so eine, weiß nicht, keine Ahnung, Platzierung, Fixed Rotation von, und dann bist du auf einmal enttäuscht, wenn das nicht da ist, und dann ist das versaut dann so die Stimmung, und du denkst eigentlich, Alter, um das geht's doch einfach nicht. Das war nie der Grund, warum du das begonnen hast zu machen. Mhm. Nie. Und,
aber gab es da nie so die Idee, okay, also man will da größere Bühnen spielen, größere Konzerte?
Nein, es ging also immer bei uns wirklich, deswegen sage ich Familie. Also das ist bei uns wirklich, das Heiligste ist für uns, dass wir miteinander Musik machen können. Das, weil der Rest ist so eine Frage von Glück und Timing, dass du hab lieber Spaß an dem, was du aktiv gestalten kannst, anstatt dich daran abzurackern an Dingen, die du sowieso nicht beeinflussen kannst. Ob das Ding jetzt irgendwo, irgendeine Nummer von dem in dem Radio läuft, also, da kannst du nichts, klar, natürlich, du kannst spielen und du kannst natürlich aufmerksam machen drauf, und wenn es sich ergibt, Interviews führen und das alles natürlich. Mhm. Das sind aber alles Dinge, wo du halt was aktiv, aber ob das dann wirklich wo reinkommt oder nicht, das hängt von so vielen Dingen ab. Nobody knows. Also das ist, deswegen, ich bin immer sehr skeptisch bei den Leuten in der Industrie, die dann da sitzen und sagen, ja, das musst du so und so machen, weil dann funktioniert das und dann geht das auf, und das haben wir alle schon gehört, haben wir alle schon gesagt bekommen. Da habt ihr echt das, mit dem Thema fahrt das fort voll eine und wird sehen und Ding und bla, das geht ab und nichts ist passiert einfach. Ja.
Also, ja, aber es ist schon spannend, dass ihr das irgendwie von vornherein...
Ja, ich meine natürlich, also wir haben natürlich dann oft die Hoffnung gehabt, dass es größer wird und so. Aber wir haben dann eben erlebt, dass das dazu führt, dass du dann, dass das die eigentliche Sache dann beginnt zu verwässern, wenn du dem da beginnst zu glauben. Wenn du dann beginnst, diese Hoffnungen zu haben, verwässert dir das irgendwie alles. Weil dir, ja, du hast dann so komisch...
Aber das spricht ja auch dafür, dass ihr eigentlich sehr zufrieden seid.
Extrem.
Mit euch.
Extrem. Also das ist ja auch bei dem Album, das war einer der schönsten Albumprozesse ever, weil wir wirklich so, weil wir einfach in jeder Phase gemerkt haben, auch als Kollektiv, dass wir das wirklich für uns tun gerade und nicht, bringen kein Album raus in der Hoffnung, dass wir dann, schiss mich tot, irgendwo ein Frequency Opening machen oder sowas. Ja, das ist auch da lernt man dann irgendwann dazu auch zu verstehen, weil wir vorher ein bisschen über die Schwermut und so diese harten Themen geredet haben. Das ist, dreh FM4 auf, hör mal einen Tag lang FM4, wir werden uns nicht spielen einfach, das ist einfach, wir machen nicht die Musik für sowas einfach. Und das ist auch gut, dass man das dann auch für sich akzeptiert, dass man dann sagt, okay, das ist einfach nicht das Ding, ist aber okay, weil es ändert ja nichts an dem Spaß, den du daran hast irgendwie. Und natürlich...
Und verbiegen oder irgendwas anderes machen.
Furchtbar, ja, haben wir auch gemacht. Auch 1000 Nummern da auf dem Rechner liegen. Du sagst, ja, es ist gut geschrieben, aber ich meine, das sind halt nicht wir irgendwie. Und das spüren aber Leute total. Davon bin ich nämlich schwer überzeugt, dass Leute das schon spüren. Ich finde ja, also ich habe ja überhaupt kein Problem mit Popmusik oder sowas. Ganz und gar nicht. Also ich bin fest überzeugt, dass es ganz viele gibt, weil immer so unterstellt wird, dass wenn du nur so Pop-Sachen machst und Rademucke, dass du das ja nur aus Geldgründen machst, damit du Business machst einfach. Das glaube ich aber einfach nicht. No. Also bin der festen Überzeugung, dass Pizzeria und Jaus, die lieben das, ihre Musik so zu machen, wie sie machen einfach. Ja. Ja. Genauso wie Seile und Speer. Ja. Die machen das, weil sie das gern so machen wollen einfach. Ja. Es ist einfach, und das ist Timing und Dinge. Es ergibt sich halt, es greift sich halt gut gegenseitig an, dass sie halt etwas machen, was ihnen Spaß macht, was wiederum gut in der Schiene funktioniert. Ja. Und deswegen, also das, warum man Dinge tut, das, glaube ich, war für uns ein sehr wichtiger Prozess, da schon Klarheit für uns auch zu schaffen, zu sagen, warum tun wir das eigentlich? Und was ist es, das uns immer wieder in den Proberaum bringt? Und eigentlich kommen wir immer zu dem Punkt, dass wir sagen, es ist einfach der Austausch, den wir mit diesen Leuten so wahnsinnig genießen einfach. Und es ist sicher ganz oft, ist die Probe in Wahrheit nur eine Ausrede dafür, dass wir gemeinsam chillen können.
Das ist ja eigentlich auch der Sinn einer Probe.
Ja, genau. Und das ist so der Spirit irgendwie. Deswegen sind wir auch sehr gefestigt als Band. Das meine ich mit familiär. Es ist bei uns wirklich ein sehr, sehr familiäre, eine sehr familiäre Stimmung. Und da geht auch jeder nur so weit, so dass wir eine Einheit sind und dass wir uns auch gemeinsam wohlfühlen. Wenn der eine wirklich ausbricht und sagt, pack ich nicht, von hier an nicht weiter, dann wird das sicher eine sehr große Sitzung werden. Einfach. Also da wird dann viel verhandelt wahrscheinlich. Okay.
Aber so diese, wenn diese positive Resonanz auf das aktuelle Album und auch die Möglichkeit, wieder live zu spielen, und ist das aber jetzt vielleicht auch Antrieb, jetzt doch auch.
Also ganz so altruistisch soll es jetzt auch nicht. Natürlich ist es, also wir haben mit dem ersten Album mal so einen Preis in Deutschland gewonnen. Und also da hast du gemerkt, das ist eine Band, wir lieben das. Also wir haben kein Problem, vor 6.000 Leuten zu stehen und die Sau rauszulassen. Also das ist, da hat auch keiner Angst davor oder so. Das ist für uns ein totales Wohlfühlding einfach. Das taugt uns richtig. Und natürlich scharen wir natürlich in den Löchern und hoffen, dass wir das nochmal machen dürfen, einfach vor solchen Mengen auch zu spielen einfach, weil es Spaß macht. Ja, und da sind wir wieder beim Punkt, weil es einfach fucking lustig ist. Ja. Also es ist schon... Aber es ist nur lustig, damals zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, da gab es auch so Solo-Singer-Songwriter, die einen Preis gewonnen haben. Und wir waren halt eine sechsköpfige Band einfach, und für uns war das war Boys Trip sozusagen. Also wir haben einfach saulustig gehabt am Wochenende. Und ich verzichte gern auf jeden Preis, ja, für jedes Preisgeld und sonst was, wenn ich 3 Tage lang alleine dann auf so einer Preisverleihung sitzen muss, ja, alleine in der Maske sitze, alleine beim Buffet sitze und alleine am Abend dann mein Bier trinke und dann alleine auf der Bühne stehe und never ever. Mhm. Ja. Also das alles, wenn ich sowas gehe, macht mir Spaß, weil ich sozusagen meine besten Freunde bei mir habe, mit denen ich das teilen kann. Deswegen ist es geil. Aber es würde mir nichts geben, wenn diese besten Freunde nicht dabei wären. Ich glaube, das ist so der Unterschied irgendwie. Und zusammen, jedes Abenteuer, das daherkommt, nehmen wir dankend an und let's go, aber zusammen halt. Und ich glaube, das ist es. Es ist nicht so, dass wir uns dem verwehren oder so. Sofort, ja, überall dabei. Aber zusammen, das ist schon sehr wichtig. Also, ja, auch live. Also der Robin und ich spielen schon noch hier und da einmal Duo.
Ja.
Ist überhaupt kein Problem und macht uns auch Spaß. Aber natürlich am liebsten spielen wir in der großen Besetzung einfach, wo alle da sind. Und so jetzt beim Release-Konzert, das macht uns am meisten Spaß einfach.
Ist es auch praktisch, dass man dann hin und wieder auch als Duo quasi im kleinen Rahmen auftreten kann?
Ja. Du kannst natürlich viel mehr annehmen und es ist einfach viel leichter umlegbar. Und natürlich geht es da auch einfach immer ums Finanzielle, natürlich auch, auch für Veranstalter. Ja. Das können sich nicht alle, die wenigsten Veranstalter können es sich leisten, dir eine Gage für eine fünfköpfige Band, eine vernünftige zu zahlen. Einfach. Ist halt so. Und das ist dann auch schade, weil du willst ja spielen, du willst ja auf die Bühne. Und deswegen muss man da, es ist halt ein Balanceakt, was soll man sagen. Es ist halt, aber deswegen glaube ich,
Es wird immer demokratisch entschieden schon, bei euch quasi, schon, mehr oder weniger.
Mehr oder weniger. Ich sage immer, es ist gemäßigte Diktatur.
Okay.
So muss man das sehen. Also natürlich gibt es gewisse Dinge, wo du einfach sagst, ja, Buschen, das spielen wir jetzt halt zu zweit. Ja, weil es ist halt, es bringt uns ja allen was.
Ja.
Und
dafür gibt es dann wieder
das
und das.
Ja, genau. Ja. So wie der, was weiß ich, manchmal reiten der Robin und ich sozusagen ein bisschen vor, um dann wieder zurückzukommen und die Buschen einzupacken und dort dann in der größeren Besetzung zu spielen. Das machen wir schon oft so.
Du, weil du am Anfang gesagt hast, auch dieses Live-Spielen und rausgehen und quasi die Musik nicht über Spotify oder so zu den Menschen zu bringen, sondern wirklich in die Orte zu gehen und zu den Menschen quasi zu gehen. Und jetzt gibt es auch das Release-Konzert.
Ja.
Wie ist das jetzt mit diesem neuen Material auch quasi so wirklich rauszustarten? Wie fühlt sich das
an? Sehr nervös. Ich bin ich muss zugeben, weil, glaube ich, das Ding, also mir jetzt ganz persönlich, weil mir das Album so viel bedeutet inhaltlich, bin ich tatsächlich seit sehr langer Zeit schon länger sehr angespannt. Was es ja sehr extrem schön macht. Also das natürlich hat das auch so seine Downsides irgendwie, aber grundsätzlich ist das ja eine sehr schöne Erfahrung, dass du wieder nervös auch wirklich bist. Ja. Und ich weiß jetzt schon, dass ich am Samstag, kurz bevor wir auf die Bühne gehen, weiß ich jetzt schon, dass ich wahnsinnig fokussiert sein werde und sehr angespannt. Und dann, wenn alles vorbei ist, werde ich wahrscheinlich todmüde sein einfach. Ja. Und ja, weil mir irgendwie nie ganz... Ja, weil es hat alles so seine Herausforderungen und es ist halt ja ein ganz neues Set irgendwie. Und spielen aber auch... Also ich kann verraten, dass wir auch uns schon ein bisschen was Spezielleres überlegt haben. Also wir spielen jetzt nicht nur das Album, sondern auch ein paar sehr spezielle Nummern, die wir schon sehr lange nicht mehr gespielt haben. Über was wir uns aber sehr freuen. Und ich glaube auch viele im Publikum sich sehr freuen werden, dass das einmal wieder live gespielt wird. Genau. Aber ja, auf jeden Fall sehr nervös, muss ich ehrlich gestehen. Was super ist, ist eh gut. Ist eh viel schöner. Ich glaube, das ist wie so in Beziehungen, glaube ich, wenn wie mit Menschen. Das Schlimmste ist, wenn der Mensch beginnt, wurscht zu werden, dann hast du irgendwie echt ein Problem in der Beziehung.
Naja.
Und solange da eine tiefe emotionale Regung ist bei dem Projekt, weißt du, dass alles okay ist irgendwie. Und ich glaube, wirklich schlimm ist, wenn du vor einem Auftritt Backstage irgendwie sitzt und dir das scheißegal ist, ob du da jetzt rausgehst oder nicht und dir eigentlich denkst, okay, fuck it, eine Stunde.
Muss ich das runterspielen. Und
genau, dann glaube ich, hast du ein künstlerisches Problem.
Aber so, was ich jetzt so von dir mitgekriegt habe,
nein, es wird sich nicht so schnell abzeichnen.
Das nicht.
Nein,
wir haben, ich glaube, da würdet ihr so gefühlt vorher die Reißleine ziehen und sagen, na, das war's und wir machen was anderes.
Absolut, absolut.
Oder wir versuchen es in 2 Jahren nochmal.
Ja, genau, so. Absolut. Nein, das ist, wie gesagt, also die Kunst ist für uns schon ist schon eine Holy Cow für uns.
Ah, ja.
Also das ist schon, wir schreiben dem Kunstmachen schon eine heilsame Kraft zu. Als Zuhörer sowie als Praktizierender, also dieses, das ist schon was sehr, sehr, sehr Tolles, was wir Menschen uns da überlegt haben. Wir achten das schon als wirklich was sehr, sehr Wichtiges. Also für uns halt das Wichtigste. Aber ich glaube, dass man da schon viele Leute retten kann mit Kunst.
Also, absolut, ja.
Ja.
Und auch wichtige Themen, wie wir früher geredet haben, aufzuzeigen.
Total,
Und trotzdem den Spaß nicht zu vergessen.
Ja, genau, voll, das ist es. Ja, das ist, glaube ich, so, das ist auch immer bei Musik, also was wir bei Befin, wir nehmen, also das ist, es muss immer so ein bisschen die Balance haben zwischen, man kann ja über ernste Themen reden, aber man darf sich, also ich finde, es ist auch immer wichtig, das auch nie zu ernst alles zu nehmen irgendwie und auch die eigene Rolle, also deswegen, wir machen ja sehr viel Witze und wir sind immer sehr, also auch teilweise sehr humoristisch immer bei uns, bei den Abenden, genau aus dem Grund, weil eigentlich soll ja ein schöner Abend sein.
Ein Fest.
Ja, genau, es soll eben ein Fest sein, du sagst es. Ja. Und das soll sich für alle gut anfühlen. Ja.
Ja.
Und ich mag es nie, wenn Künstlerinnen so auf die Bühne gehen und du hast das Gefühl, dass der Messias kommt jetzt auf die Bühne und lässt uns teilhaben an seinem Weihrauch irgendwie. Das soll es bitte nicht sein.
Also, es darf nicht wurscht sein und es darf aber auch nicht dieses Predigende sein.
Ja, ganz schlimm, das packe ich gar nicht. Und ja, genau.
Du, vielleicht so abschließend, ist so quasi dann diese Neugründung, das dritte Album, ist das ein bisschen aber auch so das Ankommen nach 17 Jahren gemeinsamen Musik machen?
Ich muss auch sagen, das Label, also da muss ich auch wirklich sagen, Bader Molden, Charlie Bader und Ernst Molden, wir waren ja davor schon auch bei anderen, war überall immer gut und schön, aber bei Bader Molden fühlen wir, habe ich eh auch letztens geschrieben ihnen, wir fühlen uns wirklich sehr so, als hätten wir jetzt tatsächlich ein Zuhause gefunden irgendwie. Und der ganze Umgang, also so smooth hat das alles noch nie irgendwie geklappt bei einer Veröffentlichung und so relativ stressfrei eigentlich. Und auch inhaltlich und so, also es wird sofort verstanden, was wir machen und Also wir haben uns noch selten so verstanden gefühlt wie bei Bademollen. Und sie trauen sich dann aber doch auch immer Dinge auszuprobieren mit einem. Also es ist jetzt, wie ich es schön, eigentlich genauso, wie man es sich vorstellt. Also im besten Fall vorstellt, mit denen gemeinsam zu arbeiten. Genau. Ja, mal schauen. Mal schauen, jetzt machen wir das Album. Aber Ideen gibt es schon wieder genug. Also das ist ja, ja, mal schauen.
Also das zweite Album quasi nach der Neugründung ist...
Ja. Ja, es gibt ja schon viel Zeug, was lustig wäre. Also, der Robin, ist ein Mitgrund, warum dieses Quatschen und so immer ganz gut ist, weil es gibt dann oft so Ideen, die liegen dann sehr lang im Schreibtisch und dann irgendwann kommt so ein Moment, wo du sagst, hey, eigentlich wäre doch jetzt cool, wenn wir das endlich machen.
Okay. Ja, wer weiß, du hast früher gesagt, diese einen Nummern, die sich eigentlich nicht nach euch anfühlen.
Ja,
vielleicht.
Who knows, genau.
Passiert da ja doch noch
was. Genau, so. Ja, genau.
Wenn die Zeit reif ist, quasi.
Ja. Ja.
Du, danke, das war voll nett.
Ja, danke dir.
Wie geht's dir jetzt?
Sehr gut, urgut. Ich habe das Gefühl, ich habe urviel geredet. Es tut mir leid, wenn ich irgendwie so viel gequatscht habe.
Aber ich habe noch ein paar kurze Fragen an dich.
Bitte.
Zum Abschluss.
Ja.
Gerne.
Ja.
Unbedingt. Aber du hast überhaupt nicht, also es war
okay.
Super.
Okay, ja, gut.
Es wäre blöd, wenn wir nichts zum Reden hätten, oder?
Ja, das ist noch blöder. Ja, das stimmt schon. Das ist jetzt Sinn und Zweck.
Du, ein paar kurze Fragen, gerne mit kurzen Antworten.
Ja.
Und in welche Stadt würdest du oder ihr als Band immer wieder gerne reisen?
Ich glaube, Hamburg würde uns gut stehen.
Okay.
Ja.
Habt ihr schon gespielt dort?
Nein.
Nein.
Aber der Peter seine... Nein, kurze Antwort.
Gibt es einen Film oder eine Serie, die dich zuletzt verstört haben, positiv oder negativ?
Positiv verstört.
Negativ verstört, ja. Wie auch immer verstört.
Ja, also was arg war, wie haben die geheißen? War das eine Serie? Ja, oder war es ein Film? Ich bin diese englische Produktion mit dem Teenager, der das Mädel umgebracht hat und das Ganze ist aber Social Media und das Ganze war im One-Shot gedreht, genau. Alles eigentlich mal. Vergessen wir das.
Jetzt ist es mir entfallen, diese Netflix-Produktion.
Ja, genau. Die war irre. War das Social Media?
Ich habe gerade letztens mit jemandem drüber geredet, jetzt ist mir wieder entfallen.
Drama. UK.
Hat eh einige Preise jetzt auch gewonnen.
Ja, bist du?
Der junge
Hauptdarsteller. Ja, der junge Darsteller, ja. Na, ich finde es jetzt gerade echt nicht.
Aber wir wissen,
was
du meinst.
Ja.
Adolescence. Stimmt.
Ja.
Stimmt.
Adolescence, das war arg. Letztes Jahr, wir gehen nicht mehr aus dem Kopf, war fantastisch.
Gibt es ein Buch, das du uns gerade empfehlen kannst?
Ja, mehrere. Jetzt muss ich nachdenken.
Grinst.
Ja, jetzt muss ich überlegen.
Können auch zwei sein.
Okay. Also, für sozusagen... die eher Ö1-Hörerschaft. Ja. Natürlich sollte man in der heutigen Zeit, glaube ich, ist es sehr ratsam vom Stefan Zweig, nicht Sternstunde Mensch, jetzt bin ich jetzt ganz selber,
Die Welt von gestern,
die Welt
oder?
Von gestern einmal wieder zu lesen, das kann ich nur jedem sehr ans Herz legen. unglaublich, dieses Werk zu lesen. Und das andere... um was Schönes für die Seele zu haben, ist von Eri De Luca. Eri, E-Doppel-R-I. Und zwar, wenn die Fische schließen nie die Augen, glaube ich.
Aha.
Heißt das
Eri. Sagt man gar nicht.
Kennt man gar nicht so. Das ist ein sizilianischer Schriftsteller.
Mhm.
Unglaublich schöne Sprache.
Unfassbar. Aber auch für Ö1-Hörerinnen geeignet?
Für alle, weil es geht ganz gemütlich dahin. Ist nicht so arg. Oder der Tag vor dem Glück, das ist das Schönste, genau. Der Tag vor dem Glück, ja, Eri De Luca. Das ist wirklich Balsam für die Seele. Das kann man nur so lesen, wie ein Hörbuch, obwohl man selber liest. Unangenehm.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Also eins, wo ich immer wieder weinen muss, oder das schönste Lied der Welt.
Ist ja, das, ich weiß, es ist ein bisschen gemein, aber...
Naja, also... also ich... Ja, das ist jetzt sehr pathetisch, aber wurscht. Charles Aznavour, La Bohème.
Okay.
Das kann man am besten um 4 in der Früh relativ voll trunken. Dann geht's dann wieder.
Richtig,
ja, dann kickt's richtig, ja, genau. La Bohème.
Was soll von dir und von eurer Kunst, ja, und deiner Kunst einmal bleiben?
Ja, was soll bleiben? Eigentlich nur eine schöne Erinnerung, das wäre schön. Es wäre schön, wenn wir einfach nur eine gute Erinnerung am Ende sind. That's it. Nee, eigentlich nicht. Ja, eine schöne Erinnerung.
Aber so als Musiklehrer denke ich mir dann auch, gibt man ja immer was weiter auch. Das ist ja auch total schön, oder?
Ja, extrem.
Wahrscheinlich nicht immer, es bleibt nicht
für Nein, ihn,
aber...
nicht immer, aber...
Vielleicht erwischt man mal so hin und wieder jemanden.
Das ist das Schönste, wenn das passiert. Also ich habe letztes Jahr...
Entschuldigung, ich wollte jetzt gar nicht.
Nein. Das ist urschön. Also letztes Jahr einige Vierten verabschiedet sozusagen, die ich dann doch länger hatte. Und die haben sehr schön, die eine ist sehr süß zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Professor, eines werde ich mir mein Leben lang dank Ihnen merken, ich werde immer auf Texte achten in der Musik. Und da habe ich mir gedacht, nice,
das ist total
Job
schön.
Done einfach. Ja, das willst du, ja, wenn du es schaffst, dass irgendein Wesen da rausgeht und den Rest deines Lebens hoffentlich, aber so wie sie es gesagt hat, glaube ich ihr das, dass sie nie wieder Musik haben wird, ohne dabei auf Texte zu achten. Mhm. Dann weißt du, dass du schon inhaltlich sehr viel geschaffen hast, einfach in Wahrheit. Also, ja, eine schöne, das meine ich, glaube ich, eh auch mit schöner Erinnerung. So ein ja, das für die schöne Kunst zu stehen, einfach, ja. Und was für eine Kraftkunst haben kann, so, das wäre cool. So wie Charles Aznavour mit La Bohème.
Du, und irgendwelche letzten Worte heute? Mm.
Geht's in Konzerte und unterstützt eure Lieblingsbands. Das ist mir das größte Anliegen, glaube ich.
Danke dir.
Danke dir, Philipp.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.